Radio Igel, Bildung am Ohr.
Herzlich willkommen zu einer Folge der Podcast-Reihe PSD Begabt der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Mit Impulsen für mehr Begabungs- und Begabtenförderung in unseren Schulen.
Sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie sich entschieden haben, einen Podcast der Reihe PSD Begabt zu hören. In dieser Folge mit dem Titel PSD Begabt, das steirische Siegel für Begabungs- und Begabtenförderung, ein Impuls für Schulentwicklung, darf ich Magistra Michaela Graker als Interviewpartnerin begrüßen. Magistra Michaela Graker ist in der Bildungsdirektion Steiermark die Ansprechperson für Begabungs- und Begabtenförderung und zudem die Leiterin der Steuergruppe zur Begabungs- und Begabtenförderung und auch Fachinspektorin für Mathematik und angewandte Mathematik. Sie ist zudem als Lehrerin für Mathematik und darstellende Geometrie im Bischöflichen Gymnasium Graz, als Lehrende an der Karl-Franzens-Universität und der Pädagogischen Hochschule Steiermark sowie als Schulbuchautorin tätig. In diesem Podcast wird uns Magistra Michaela Graker über das steirische Siegel für Begabungs- und Begabtenförderung der Bildungsdirektion Steiermark informieren. Magistra Graker hat dieses Siegel für das Bundesland Steiermark initiiert und ist auch für die diesbezügliche Koordinationsarbeit zuständig. Liebe Michaela, ich heiße dich herzlich im Radio Igel Studio der Pädagogischen Hochschule Steiermark willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, du bist ja österreichweit für dein Engagement für Begabungs- und Begabtenförderung bekannt, insbesondere auch für deinen Einsatz, Mädchen für den MINT-Bereich zu begeistern. Was hat denn dein Interesse an Begabungs- und Begabtenförderung ursprünglich geweckt? Wie kamst du denn überhaupt zu dem Thema?
Ja, in meiner Funktion als Fachinspektorin für Mathematik habe ich schon viel auch mit hochbegabten Kindern zu tun gehabt. Und das ist aber nicht mein eigentlicher Schwerpunkt. Mir geht es darum, die Schülerinnen und Schüler zu fördern und zu fordern mit allen ihren Talenten. Und die sind nicht immer im Bereich der Mathematik angesiedelt. Trotzdem bin ich gefragt worden, ob ich die Leitung dieser Steuergruppe übernehme. Und das habe ich sehr gern gemacht.
Das heißt, deine Erfahrungen auch als Lehrerin haben dich in diese Richtung geführt?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, im Fokus dieses Podcasts steht das steirische Siegel für Begabungs- und Begabtenförderung. Und auf der Homepage der Bildungsdirektion Steiermark findet sich dazu folgende Information. Dieses Siegel ist ein sichtbarer Ausdruck dafür, dass schulumfassende Begabungs- und Begabtenförderung als Teil des standortbezogenen Förderkonzepts verstanden und verwirklicht wird. Die ausgezeichneten Schulen betreiben also Begabungs- und Begabtenförderung. Ja, und das führt interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen zur Frage, was versteht man denn unter Begabungsförderung? Auf der einen Seite und unter Begabtenförderung auf der anderen Seite.
Ja, ich zitiere da den Grundsatzerlass aus dem Jahr 2017, der vom Ministerium herausgegeben wurde. Und da wird unterschieden zwischen diesen zwei Begriffen. Und bei der Begabungsförderung geht es wirklich darum, jedes Kind mit seinen Stärken und Schwächen anzunehmen und die Talente, die jedes Kind hat, unabhängig von der Herkunft, von der Ausbildung der Eltern, von der sprachlichen Komponente, einfach zu fördern und zu unterstützen, diese Talente ausleben zu können. Und die Begabtenförderung, da geht es darum, dass wir Schülerinnen und Schüler mit Hochbegabung haben und als Lehrerinnen müssen wir versuchen, diese noch zu unterstützen und ihnen Wege aufzuzeigen, wie sie in ihrer Begabung oder Hochbegabung noch besser werden können.
Ja, und im Siegel ist ja ein Kriterium für das Siegel, besser gesagt, ist es, dieses Thema auch in den Leitlinien der Schule zu verankern. Ja, wo können sich denn hier interessierte Personen informieren, welche rechtlichen Vorgaben es gibt oder Richtlinien es gibt in Bezug auf Begabungs- und Begabtenförderung?
Naja, Sie können einmal den Grundsatzerlass lesen.
Das ja, den Grundsatzerlass, wie ist der genaue Titel?
Dass man Grundsatzerlass zur Begabungs- und Begabtenförderung, und wir haben ihn auch auf der Homepage der Bildungsdirektion verlinkt, also da kann man jederzeit nachschauen. Und dann gibt es auch auf der Seite vom ÖZBF, das ist das Österreichische Zentrum für Begabungsforschung, glaube ich, Unterlagen, wo man nachlesen kann. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass die Schulen in ihrem Schulentwicklungsplan, in ihren pädagogischen Leitvorstellungen sichtbar machen, dass ihnen Begabung sehr wichtig ist.
Ja, und das Bundesministerium hat ja auch Begabungs- und Begabtenförderung als Bildungsanliegen verankert. Und auch diesbezüglich findet man auf der Homepage des Bundesministeriums einige Informationen.
Ja, weil es ist einfach laut dem Artikel 28 der UN-Konvention einfach wichtig, und da steht es auch geschrieben, dass jedes Kind das Recht auf Bildung hat, egal mit welchen Voraussetzungen es kommt, und auf Talenteförderung. Und dem Ministerium ist es natürlich auch ein großes Anliegen, dieses Ziel zu erreichen.
Aus deinen Erzählungen geht hervor, wie wichtig dir die Begabungs- und Begabtenförderung ist. Welche Rolle spielt deiner Erfahrung nach Schulentwicklung in Bezug auf die Verbreitung von Begabungs- und Begabtenförderung?
Ich glaube, man muss einmal zuerst Kolleginnen und Kollegen finden, denen Begabungsförderung ein Anliegen ist, denen das am Herzen liegt, die Kinder mit ihren Talenten und Stärken zu fördern. Und dann muss man das in die Schule bringen. Es gehört natürlich die Schulleitung dazu, auch der muss es ein Anliegen sein. Und das war ja mit ein Grund oder ein Hauptziel unseres strategischen Konzepts in der Bildungsdirektion, dass Begabungs- und Begabtenförderung wirklich allen pädagogischen Handlungsträgerinnen ein Anliegen ist. Und ich glaube, das haben wir in diesen 4 Jahren, die wir mit der Steuergruppe arbeiten, schon sehr gut erreicht. Es ist sehr oft Thema geworden und es ist in vielen Schulen einfach sichtbar, wie sie sich um Begabungsförderung bemühen. Da gehört vielleicht auch das Siegel dazu. Und dann braucht es auch gut ausgebildete Lehrerinnen. Und wenn ich die habe, und da ist die Pädagogische Hochschule ja prädestiniert, gut auszubilden, dann gelingt es mir in der Schule besser, das wirklich ins ganze Kollegium zu tragen und nicht nur bei einzelnen Lehrpersonen zu lassen. Und ich glaube, das ist wichtig. Und diese Wertschätzung auch der Arbeit der Kolleginnen, was die schon im Bereich Begabungsförderung leisten, ist toll, und das kann man aufzeigen dadurch. Und dann entwickelt sich das im Schulprofil, würde ich sagen, weiter.
Also ist Begabungs- und Begabtenförderung jetzt aus deiner Sicht auch ganz ohne Schulentwicklung möglich?
Nein, das glaube ich. Also möglich ist viel. Das habe ich inzwischen gelernt. Möglich ist viel. Aber ich glaube, es gehört einfach zur Schulentwicklung dazu, dass man das professionell aufsetzt und dahinter ist. Und dann muss man das natürlich im Schulentwicklungsprofil verankern, das ist ganz klar. Aber es muss schon aus dem Herzen kommen, sonst funktioniert es nicht gut.
Das heißt, Begabungs- und Begabtenförderung kann jetzt an Schulstandorten besonders erfolgreich verankert werden, wenn es einfach in den Schulentwicklungsprozessen berücksichtigt wird. Ja, und was ist jetzt da die Intention dieses steirischen Siegels für Begabungs- und Begabtenförderung? Könnte man sagen, es soll ein Impuls oder ein Motor auch sein, solche Schulentwicklungsprozesse voranzutreiben? Wie würdest du da diesen Zusammenhang sehen?
Naja, wir haben das Siegel, wie ich diese Gruppe übernommen habe oder gegründet habe, hat es das Siegel für die Volksschulen gegeben. Das waren ein paar wenige Volksschulen, und wir haben dann gesagt, oder uns war es ein Anliegen, das Siegel auszuweiten auf Mittelschulen und AHS und BHS. Und im ersten Jahr war das schwierig, ja, da gibt es nichts. Und dann waren aber einige Schulen, die sich beworben haben, und die Rückmeldung von Schulleitungen, ein Direktor hat mich angerufen und hat gesagt, wissen Sie, das Schönste an diesem Papier, das wir erstellt haben, ist zu sehen, was in unserer Schule schon an Begabungsförderung passiert. Und die Wertschätzung der Arbeit der Kolleginnen, man kann das Herz zeigen, man sieht auf einem Fleck in diesen Ansuchen, was wir schon alles den Kindern zuliebe tun. Das war so in den ersten Jahren, wir können schon viel, wir machen schon viel und wir wollen das auch zeigen und öffentlich machen. Und in den weiteren Jahren war dann das Siegel schon auch ein Anreiz, in meiner Schule noch Schwerpunkte zu setzen im Bereich der Begabungsförderung, um das Siegel zu erreichen. Ja, also das würde ich ein bisschen unterscheiden.
Das heißt, es ist einerseits ein Anreiz, Erfolge sichtbar zu machen, schon erlangte Erfolge sichtbar zu machen und andererseits auch jetzt ein Driver für weitere Vorhaben.
Ja, ich glaube, zum Beispiel kann man da erwähnen, die Anzahl der fortgebildeten und ausgebildeten Kolleginnen, die wissen wir auch von euch, von der Pädagogischen Hochschule, dass die gestiegen ist. Und das war unser ein großes Anliegen, dass einfach viele Kolleginnen gut ausgebildet sind. Und diese Zahl ist eindeutig gestiegen. Und auch wahrscheinlich, weil ein Kriterium des Siegels ist, dass man eine gewisse Anzahl an Fortbildungen vorweisen muss.
Ja, und du hast jetzt eben ein Kriterium genannt. Ja. Es gibt ja verschiedene Kriterien, die für die Erlangung dieses Siegels erfüllt werden sollen. Welche sind denn das?
Ja, es gibt 7 Bereiche. Da sind Kriterien aufgelistet, die verpflichtend erfüllt werden müssen. Und dann gibt es noch Kriterien, die wahlweise erfüllt werden können. Und diese 7 Bereiche sind einmal, dass Begabungs- und Begabtenförderung ein Thema des Qualitätsmanagements sein muss, dass es ein vielfältiges Förderangebot an den Schulen gibt, eben die Ausfort- und Weiterbildung der Kolleginnen und Kollegen. Dann gibt es einen Bereich zur Leistungsbeurteilung bzw. zum Einsatz von Diagnoseinstrumenten. Das ist schulformabhängig. Dann gibt es den Punkt der reflexiven Geschlechterpädagogik und Gleichstellung, dass man wirklich Mädchen in speziellen, also zum Beispiel im MINT-Bereich, fördert, aber auch Burschen im künstlerischen Bereich oder im sprachlichen Bereich zum Beispiel, dass man da einfach Schwerpunkte setzt. Dass man Kooperationen mit Institutionen, mit außenstehenden Expertinnen und Experten hat und dass es interne Rückmeldeverfahren gibt, die aber auch, also deren Evaluierung dann auch in die Entwicklung der Schule einfließen müssen.
Ja, das sind ja schon einige Punkte, ja, die natürlich alle relevant sind für eine begabungsfördernde Schule. Kannst du jetzt in Bezug auf ein Kriterium ein Beispiel nennen? Was wurde hier konkret von Schulen eingereicht? Vielleicht zur geschlechterreflexiven Herangehensweise? Was kommt dir da in den Sinn?
Ich glaube, man muss unterscheiden. Es ist so, dass Volksschulen, Mittelschulen und AHS, BHS schon unterschiedliche Ansuchen stellen. Das wissen wir. Und unsere Kolleginnen, die diese Ansuchen begutachten, kommen aus dem einzelnen Schulbereich. Das heißt, ich kann nicht wirklich sagen, dass die überall gleich sind. Aber wenn ich ein Ziel zum Beispiel oder ein Vorhaben ansprechen kann, ist Begabungsförderung Mädchen zum Beispiel im MINT-Bereich, haben wir einiges gemacht. Da liefern Schulen zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass sie eigene Kurse oder Schwerpunkte nur für Mädchen anbieten, weil sie sagen, okay, dann trauen sich die Mädchen besser aus sich herausgehen.
Was könnte das für ein Kurs sein?
Irgendein MINT-Kurs, naturwissenschaftliches Labor und solche Sachen. Ja, das wissen wir und wir haben aber eben auch eine Initiative gestartet, die sehr positiv aufgenommen wird. Das ist dieses Mathe-Mix-Doppel. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst.
Was passiert da?
Da passiert, dass in der 5. und 6. Schulstufe ein Mädchen und ein Bub im Team mathematische Aufgaben erledigen müssen in der Vorrunde. Und wir haben heuer über 3000 Kinder gehabt, die mitgemacht haben. Und wir erwarten jetzt beim Finale, dann kommt aus jeder Schule ein Finale aus der 5. Schulstufe und ein paar aus der 5. Schulstufe und ein paar aus der 6. Schulstufe. Und es sind fast 300 Kinder, die da kommen werden. Und ich glaube, da geht es einfach, dass man zum Beispiel Mathematik lustbetont mit den Schülerinnen und Schülern macht, kommt sehr gut an. Und was uns freut, ist eben auch, dass noch mehr Mittelschulen dabei sind als AHS, weil dort auch einfach das gut angenommen wird.
Und wenn man Informationen zu diesem Mathe-Mix-Doppel erhalten möchte, an wen kann man sich da wenden?
Ja, man schaut einmal auf der Homepage nach. Wir haben also die Homepage auf der Bildungsdirektion sehr gut ausgebaut inzwischen schon und dort findet man die nötigen Informationen.
Ja, und du hast jetzt bereits gesagt, dass Schulen hier Unterschiedliches einreichen, auch in Abhängigkeit natürlich von der Schulform. Vielleicht fällt dir auch ein ganz anderes Beispiel jetzt ein.
Ein anderes Beispiel. Zum Beispiel fällt mir ein, dass die digitale Drehtür auch ein Projekt ist, das wir im Vorjahr gestartet haben, dass die Schulen, die das Begabungssiegel haben, wo die teilnehmen dürfen, das ist ein tolles Pilotprojekt gewesen, kommt aus Deutschland und die Kinder können sich anmelden und eben digital Kurse, Live-Kurse oder Projekte buchen. Und da haben wir die Rückmeldung, dass in diesem Schuljahr fast 50 Siegelschulen sich angemeldet haben, um dieses Konzept zu nutzen. Und die freuen sich total, dass sie da dabei sein dürfen und dass sie diese Sonderposition haben, weil das dürfen eben nicht alle steirischen Schulen. Und das nehmen viele an, vor allem auch Schulen mit wenig Schülerinnen und Schülern, also Kleinstschulen am Land, die sonst nicht so viele Möglichkeiten haben.
Du hast jetzt die digitale Drehtür angeführt. Mhm. Da ist ja die Bildungsdirektion Steiermark auch in einem Forschungsprojekt mit dem ÖZBF gemeinsam unterwegs. Was ist denn das darunter zu verstehen, digitale Drehtür, was passiert denn da?
Ja, die Kinder, also die Schule kann Kinder nach einem Konzept auswählen, wo die Schule glaubt oder die Kolleginnen glauben, dass sie gut geeignet sind, zusätzlich eine Leistung zu erbringen. Und sie können dann, das Angebot ist sehr groß, sie können Kurse buchen, das sind entweder Live-Kurse zu irgendeinem Schwerpunkt, mathematischer Schwerpunkt oder sprachlicher, viele naturwissenschaftliche Kurse gibt es, die sie parallel zur Unterrichtszeit besuchen können, dauern immer 1,5 Stunden. Oder sie können auch am Nachmittag Projekte dort buchen, wo sie eine längere Zeit an einem speziellen Thema arbeiten. Und im Vorjahr haben wir das evaluiert. Die Kinder haben Lerntagebücher geschrieben und haben beschrieben, welche Kurse sie nehmen. Und das wurde vom ÖZBF evaluiert und die Rückmeldungen waren, dass es den Schülerinnen und Schülern irrsinnig gut gefallen hat. Es haben mich zum Beispiel auch Eltern angerufen, die so begeistert waren, dass ihr Kind eine zusätzliche Möglichkeit der Förderung bekommt, auch speziell, wenn es nicht in Graz wohnt. Weil in Graz ist das Angebot natürlich größer und das ist in der Steiermark nicht überall so groß. Und die haben das sehr geschätzt und ich freue mich auch, dass so viele weiter teilnehmen.
Ja, und wenn jetzt wiederum an einer Schule Interesse herrscht, ja, an diesem Drehtürmodell, das Schülern die Möglichkeit gibt, sich aus dem Unterricht herauszudrehen, sich mit etwas Spannendem zu befassen, an wen kann man sich hier wiederum wenden?
Also wir haben es zurzeit eingeschränkt auf die Schulen, die das Siegel für Begabungs- und Begabtenförderung haben. Und es für diese Schule, also für dieses Semester ist die Anmeldefrist schon vorbei, aber wir werden sie im Herbst wieder anbieten und es wird dann wieder die Möglichkeit eines Ansuchens geben. Wir können eben nicht alle Schulen nehmen, weil das zu viele wären. Und dann kann man sie im Herbst neu bewerben und da gibt es Informationen auf der Homepage.
Auf der Homepage der Bildungsdirektion?
Ja, und beim ÖZBF. Mhm.
Das heißt, da können sich interessierte Schulen hier über die Homepage des ÖZBF und der Bildungsdirektion informieren. Ja, da ist ja schon einiges genannt worden von dir. Du hast auch Kooperationspartner bereits genannt. Welche Tipps kannst du denn diesbezüglich geben? Weil es ist ja auch ein Kriterium.
Ja, ich glaube, das hängt viel davon ab, wo man ist. Ja, also wie gesagt, in den größeren Städten sind es die Universitäten, sind es die Hochschulen, sind das Partnerbetriebe. Einfach gerade im Bereich der BHS gibt es da ganz viele Kooperationen, die es schon gibt. Und wenn man eher in einem ländlichen Bereich ist, dann muss man halt schauen, welche Kooperationspartner, welche Firmen gibt es, wo man schnuppern kann, wo man berufsorientierungsmäßig sich was anschauen kann. Also ein Projekt ist mir noch eingefallen. Es gibt zum Beispiel eine Volksschule, die mit einer Mittelschule und einer HTL eine Kooperation gebildet hat, wo die Kleinen, die Volksschüler, die Mittelschüler in die HTL kommen dürfen, besuchen dürfen und die HTL-Schülerinnen zeigen ihnen ihren Schwerpunkt und wie sie arbeiten. Und dieses Projekt ist auch aus dem Siegel entstanden, weil das Siegelschulen sind und wird betreut von der privaten pädagogischen Hochschule Augustinum. Also es gibt schon dadurch so Initiativen, die neu entstanden sind.
Ja, und wenn nun eine Schule begeistert ist und sagt, wir haben schon viel zu bieten und wollen den Weg noch weitergehen, mehr Begabungs- und Begabtenförderung berücksichtigen. Ja, was ist denn dann eine Vorgehensweise, die du empfehlen kannst, sodass das Siegel erreicht werden kann?
Naja, ich würde mal empfehlen, es gibt von der Pädagogischen Hochschule eine neue Broschüre, die wird jetzt bald herauskommen, die heißt Der Weg zur begabungsfördernden Schule. Und die ist insofern wirklich sehr zu empfehlen, weil sie genau an den Kriterien des Siegels andockt, ja, und praktisch beschreibt, wie man der Schule vorgehen kann, um besser sicherzustellen, dass diese Kriterien erreicht werden können. Also die würde ich mir auf jeden Fall einmal gut anschauen.
Ja, und welche Vorgehensweisen bewähren sich oder gibt es vielleicht auch von deiner Seite Empfehlungen, wie man leere Kilometer vermeiden kann?
Ich glaube, man muss einmal schauen, wer die Personen sind, die dieses Siegel erreichen möchten. In meinen Augen muss die Schulleitung da involviert sein und der muss es ein Anliegen sein. Und dann braucht man wahrscheinlich Kolleginnen und Kollegen, die zusammentragen, was es in der Schule schon gibt. Ja? Und dann muss man einfach Texte dazu verfassen. Also wir haben ein Ansuchen, wo man in dieses Ansuchen die Erfüllung dieser Kriterien hineinschreiben muss. Man kann sie dokumentieren durch Bildern. Und wir haben inzwischen dieses Ansuchen eingeschränkt, weil wir haben Ansuchen gekriegt mit weit über 200 Seiten. Die haben wir dann zurückgeschickt und haben gesagt, nein, aufs Wesentliche fokussieren. Es reicht, wenn man ein paar Dinge wirklich gut beschreibt und zeigt, dass man die Kriterien erfüllt. Man muss nicht den ganzen Jahresablauf in ein Portfolio praktisch stecken. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass die Schule das mittragt, dass man sieht, dass es nicht nur Einzelaktionen sind, sondern dass wirklich Begabungs- und Begabtenförderung in der Schule ein Thema ist für möglichst alle.
Ja, und du hast jetzt gerade über das Gutachten oder beziehungsweise auch eben die Bewerbungsunterlagen gesprochen. Ja, wie sollen die aussehen? Also was ist so eine optimale Darstellung der Aktivitäten an der Schule und wo kann man das dann einreichen?
Ja, wir haben einmal im Jahr die Ausschreibung und inzwischen gibt es eben verschiedene. Es gibt einmal die Einreichung für Schulen, die neu ansuchen, für Volksschulen, Mittelschulen, AHS und BHS. Und was wir heuer gestartet haben, und da freue ich mich sehr, ist ein neuer Katalog für die polytechnischen Schulen. Mir war das ein Anliegen und unsere Steuergruppe, weil es sehr viele polytechnische Schulen gibt, die wirklich sehr gut die Talente ihrer Schülerinnen und Schüler fordern und fördern, weil sie einfach ja in dem einen Jahr, die Schülerinnen diese Schule besuchen, ja wirklich darauf ausgelegt sind, zu schauen, wie gehen sie ihren Weg weiter, wo finden sie ihre Schwerpunkte, ihre Stärken. Und deswegen gibt es einen eigenen Katalog für die polytechnischen Schulen. Und es gibt auch einen neuen Kriterienkatalog für die Schulen, wo diese 3-Jahres-Frist für die Erreichung des Siegels bereits abgelaufen ist. Das heißt, die können, wenn sie möchten, sich rezertifizieren. Und da gibt es auch einen eigenen Katalog.
Das heißt, das Siegel währt für 3 Jahre.
Ja, und jetzt haben wir inzwischen die ersten Schulen, wo die 3 Jahre bereits abgelaufen sind. Und dieser Katalog ist eben auf der Homepage der Bildungssektion zu finden, ist jetzt im Jänner veröffentlicht worden und bis April ist Zeit anzusuchen. Und dazu gibt es für diese 3 verschiedenen Kataloge eben immer eine Word-Datei, wo die Schulen eintragen müssen, dokumentieren, dass sie die Kriterien erfüllen. Und diese müssen sie dann an eine Adresse, die steht auch auf der Homepage, schicken.
Das heißt, es gibt unterschiedliche Kriterienkataloge für unterschiedliche Schulformen. Mhm. Auf Basis derer reicht man dann eben die Unterlagen ein. Und jetzt hast du schon gesagt, keine 200 Seiten.
Nein,
das soll jetzt
nicht
quasi derartig umfassend sein. Wie kann man sich das jetzt eben vorstellen, wenn man das einreichen möchte, wie umfangreich soll das sein, wie detailliert sollen die einzelnen Maßnahmen und Unternehmungen beschrieben werden?
Es muss für die Damen, die aus den Schultypen kommen, die das Ansuchen anschauen, klar ersichtlich sein, dass die Kriterien erfüllt sind. Das heißt, leicht ist es zu überprüfen bei der Anzahl der Fortbildungen. Da müssen zum Beispiel die Bestätigungen in den Anhang kommen. Und sonst muss konkret an Projekten oder an Schulprofil erklärt werden, wie zum Beispiel, wie du vorher gefragt hast, geschlechtergerechte Pädagogik, wo, in welchem Projekt oder in welchem Unterricht wird speziell auf das eingegangen. Das heißt, es muss für einen Außenstehenden, der sich schon auskennt, aber trotzdem klar ersichtlich sein, dass die Schule das erfüllt. Und wir haben Schulen, die können das in 30 Seiten sehr gut mit Fotos und mit Text dokumentieren, und wir haben Schulen, die reichen eben wesentlich mehr ein. Das hängt auch, glaube ich, von der Größe der Schule schon ab. Ja? Ein Gymnasium, eine BHS zeigt vielleicht gerne an mehr Stellen, wie sie das alles gut erfüllt, aber um das geht es nicht. Es geht darum, dass man sieht, dass der Schule das ein Anliegen ist und dass sie wirklich schon die Kriterien erreicht.
Und sollte da eine Schule vorweg vielleicht Fragen haben, gibt es da auch eine Möglichkeit, sich Informationen dazu zu holen?
Ja, es gibt diese Kataloge, und dann biete ich schon die Möglichkeit, wer Fragen hat, kann anrufen, kann mich kontaktieren, und dann werden wir die Fragen klären.
Ja, danke. Das ist, glaube ich, auch sehr hilfreich im Rahmen dieses Prozesses. Ja, und wenn nun eine Schule das ausgefertigt hat, die Bewerbung zeitgerecht eingereicht hat, wie geht es danach weiter?
Ja, die Schule muss immer schauen, dass die bei uns ankommt, weil das war, wenn diese Papiere so groß werden, dann gibt es nämlich eine Limitierung der Datenübertragung. Das heißt, sie müssen mal schauen, ob das wirklich durchgekommen ist. Wir haben Dateien bekommen, die einfach so groß waren, dass man sie nicht schicken konnte. Die haben wir dann eben nicht bekommen. Das heißt, sie kriegen eine Rückmeldung, dass das bei uns angekommen ist. Und dann, also das ist Ende April, dann lesen die Kolleginnen der einzelnen Schularten das durch. Wenn es Zweifel gibt, kontaktieren sie mich. Wenn es Rückfragen gibt, dann fragen sie an der Schule, bei der Schulleitung nach. Und das passiert immer wieder. Dann muss man entweder nachbessern oder muss man sagen, okay, ihr habt noch ein Jahr Zeit, irgendwas nachzuliefern, das passt noch nicht ganz. Dann kriegt man das praktisch Rückmeldung, wo das noch zu wenig erreicht wurde, die Kriterien. Und unser Ziel ist es, dass bis Juni alle Schulen dann erfahren, ob sie das Siegel erreicht haben oder, wenn sie es nicht erreicht haben, warum sie es nicht bekommen.
Und wenn man dann eine hoffentlich positive Nachricht diesbezüglich bekommen hat, was ist der nächste Schritt?
Der nächste Schritt ist dann, dass wir im Herbst mit der Pädagogischen Hochschule eine Veranstaltung haben, wo es meistens einen Vortrag gibt oder irgendein ein spezielles Event, und dann wird das Siegel offiziell verliehen von der Fraubildungsdirektorin und der letzten Jahr von der Vizedirektorin der Pädagogischen Hochschule. Das ist eine schöne Veranstaltung, eine sehr würdevolle, wo man das dann überreicht bekommt.
Und dann darf man 3 Jahre Begabungs- und Begabtenförderung betreiben und nach 3 Jahren erneut sich darum ansuchen.
Genau, und hoffentlich noch was dazu weiterentwickeln.
Ja, was ist für dich der wichtigste Grund für eine Schule, sich für das Siegel zu bewerben?
Ja, ich glaube, sichtbar machen von dem, was schon passiert, und zu zeigen, dass der Schule einfach die Förderung der Kinder und Jugendlichen ein großes Anliegen ist. Und das eben auch den Eltern in der Öffentlichkeitsarbeit einfach zu zeigen, dass das ein Schwerpunkt in der Schule ist.
Ja, und du hast jetzt schon berichtet, viele Schulen haben sich bereits beworben, haben das Siegel schon erlangt. Wie viele Schulen haben denn das Siegel in der Steiermark schon erhalten?
Zurzeit, wobei jetzt einige ablaufen, die ersten ablaufen, aber jetzt haben wir 62 Volksschulen, 15 Mittelschulen, 14 AHS und 12 BMHS, die das erreicht haben. Und es stimmt ungefähr auch im Prozentsatz im Vergleich zu der Anzahl der Schulen. Am Anfang waren weniger Mittelschulen dabei, und wir freuen uns auch sehr, dass es gelungen ist, die Zahl der Mittelschulen zu erhöhen, weil auch dort ganz, ganz viel an Begabungsförderung passiert.
Ja, und welche weiteren Informationen gibt es jetzt denn aus deiner Sicht, die Schulleiter, Schulleiterinnen, Lehrpersonen in Bezug auf das Siegel interessieren könnten?
Die Direktorinnen und Direktoren wurden bei vielen Veranstaltungen schon durch die Schulqualitätsmanagerinnen und Manager oder durch mich informiert. Das heißt, die es interessiert, sollten sich schon gut auskennen. Ja? Es gibt auch in einzelnen Bildungsregionen Steuergruppen, die sie unterstützen. Es hat schon Schulleitungen gegeben, die mit Erasmus in Deutschland waren, um Schulen anzuschauen. Das heißt, ich glaube, dass die, für die das Thema ist, sich schon einen guten Überblick machen können. Unterstützen kann natürlich immer die Diversitätsmanagerin der Schule, die zuständig ist für die Schule. Die weiß auch sehr gut Bescheid über das Siegel. Und sonst eure Broschüre lesen einfach.
Ja, da gerne sich an mich wenden, wer die Broschüre haben möchte. Liebe Michaela, du engagierst dich Tag für mehr Begabungs- und Begabtenförderung in unserer Bildungslandschaft. Wenn du in Bezug auf die Förderung der Potenziale unserer Kinder und Jugendlichen einen Wunsch frei hättest, der sich ab morgen erfüllen würde, welcher wäre das?
Ab morgen ist gut. Mein Wunsch wäre es, dass wirklich diese Aufgabe, sich um die Talente jedes einzelnen Kindes oder Jugendlichen zu kümmern, dass diese Aufgabe wirklich wahrgenommen wird in allen Schulen, nicht nur in den Schulen mit Siegel. Mein Motto war immer, das habe ich mal wo gehört und das ist für mich so ein Leitspruch, dass wirklich jedes Kind oder jeder Jugendliche in seiner Schullaufbahn mindestens einmal glänzen können soll. Und das wäre für mich wirklich ein ganz tolles Ziel, wenn das gelingt in der Steiermark.
Vielen herzlichen Dank, liebe Michaela Kraker, für die sehr interessanten und hilfreichen Informationen zum Steirischen Siegel für Begabungs- und Begabtenförderung. Ich wünsche allen an der Verleihung des Siegels Interessierten das Beste auf ihrem Weg und danke dir, liebe Michaela, vielmals für deinen Besuch im Radio Igel-Studio.
Sehr gerne, dankeschön.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich, Katharina Heisenberger-Lehofer, verabschiede mich nun von Ihnen und hoffe, wir hören uns bald wieder bei einer weiteren Podcast-Folge von PASD Begabt.
Radio Igel, Bildung am Ohr.